Pass auf, ihr Scheißer, ja?
Doch, uns ist das völlig egal.
Was halten Sie von
mir? Jemand aus Berlin?
Was halte ich von denen? Jede, alles hat, jede Generation hat irgendwie, ob das nun Banker heißt, wie es früher war, das ist so eine Generationssache, ist das.
Was sind diese Kerle? Ist das nicht eine Pfanne?
Manchmal glaubst du zu erkennen, wofür was zu leben lohnt. Mensch, ist das halt der Mund. Manchmal glaubst du zu erkennen, wofür was zu leben lohnt. Mensch, ist das halt.
Ja moin, hier wieder euer Schlappi am Apparat. Es ist wunderschönes Frühlingswetter draußen. Ich werde nachher einen, Wegbegleiter kann man eigentlich schon fast sagen, weil diese Person spielt in einer Band, die mich mittlerweile schon fast mehr als mein halbes Leben lang begleitet. Und zwar ist das der liebe Wuschel der Band, der dicke Polizist, einigen von euch wahrscheinlich noch unter dem Namenskürzel DDP bekannt. Die Band war von Anfang, Mitte der 90er bis um 2015 rum sehr aktiv, hat zahlreiche Alben bei diversen Labels rausgebracht, war viel auf Tour. Und genau, warum dieser Vorabmonolog? Ich wollte einfach mal so ein bisschen erzählen, wie diese Band in mein Leben kam, weil das ist für mich persönlich auf jeden Fall sehr prägsam gewesen. Es muss so um die 2006 gewesen sein. Damals in der Provinz ging immer so ein EMP-Katalog durch die Reihen und man konnte für sehr wenig Geld, konnte man da mit diversen anderen Leuten so eine Sammelbestellung machen. Und da hat man dann die Sachen rausgesucht, hat dann eine Bestellung abgeschickt, mit der Post damals noch, und eine Woche später war dann die Ware da und man hat sich das gerne dann auf dem Schulhof angeguckt und hat auch CDs getauscht und ja, dieser ganze Scheiß, den man früher halt so gemacht hat. Und ich glaube, ich habe mir damals das Debütalbum von Wednesday 14, dem Frontmann von Murder Dolls, bestellt. Und ja, damals gab es dieses Label aus Windenden, ja, da unten bei Stuttgart auf jeden Fall, Windenden, so hieß es, glaube ich, namens Nixgood Records, die damals auch im EMP-Katalog vertreten war und damals unfassbar günstige CDs im Angebot hatte. Ich glaube, so eine normale CD hat da stellenweise 4 € gekostet oder so. Ich glaube, im Nixgood-Katalog gab es die meisten für 3, 5 oder 7 €. 7 € war da schon High Price gewesen. Und ich habe mir dann damals noch die allererste Der dicke Polizist-CD, Es geschah am helligsten Tag, bestellt. Und dann kam dieses Paket irgendwann und ja, man hat sich natürlich gefreut, dass man wieder was Neues zu hören hatte. Das war ja nicht wie heute, wo man mit einem Klick sich alles im Internet anhören kann und direkt alles verfügbar ist. Und ja, dieses Album hat mich relativ schnell umgehauen. Ich fuhr dann auch kurz darauf, glaube ich, mit meinen Eltern in den Nordseeurlaub. Da habe ich das Ding auf dem Discman gehört und ja, gehen wir mal ein bisschen weiter vor. Ich glaube, im selben Jahr, noch 2006, sah ich dann irgendwo einen Flyer liegen, dass die Band Der dicke Polizist in meiner Gegend da, wo ich herkomme, im Saarland, in Lebach spielen soll. Lebach ist so eine Stadt, die hat, ach, keine Ahnung, wie viele Einwohner hat die, 15.000. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Ja, ich gucke mal gerade nach, kleinen Moment. Gehen wir das mal hier ein. Einwohner Lebach. Ja, okay, ein bisschen mehr waren es schon. Stand 31. Dezember 2023, knapp 19.800. Oh, hätte ich nicht gedacht. Genau, und da sollten die auf jeden Fall in der legendären Musikkneipe Werkstatt spielen, zusammen mit den damals von mir hochgeschätzten Superhorst. Superhorst war so ein Punkrock-Trio bei mir aus der Gegend. Zwei Leute waren später noch bei Prinzessin Hals Maul dabei. Die Bassistin und Sängerin Nadine kennt man heute vor allem als Frontfrau der von mir sehr geschätzten Band NTA. Ja, auch heute noch sehr, sehr gern im erweiterten Freundes- und Bekannteskreis am Rumtreiben. Und die Band Splash aus Ida Oberstein, das war, glaube ich, so eine Deutsch-Punk-Coverband, die haben da als zweite Band gespielt. Und ich weiß noch genau, ich fuhr mit meinem Cousin dahin, falls der Matze das hört, was ich nicht glaube. Gruß an dieser Stelle. Also wir haben uns mit seinem Mofa hingefahren und ja, bei jeder Band, die da spielte, dachte ich jetzt, ah, das ist der dicke Polizist, weil ich gar keine Ahnung hatte, wie funktioniert so ein Konzert überhaupt und was wird da gemacht und warum sind da so viele Leute, die sich so rumschubsen? Ich habe das anfangs gar nicht verstanden. Ja, also der Abend ist mir, so ein paar Einzelheiten weiß ich da noch, aber so viel, was da jetzt drüber hinaus passiert ist. Also ich weiß noch, dass DDP gerade damals ihr Selbsttitled-Album DDP draußen hatten. Und dass ich da so Wortfetzen aufnahm wie, ja, das neue Album, das ist ja kein Punk mehr, bla, dies, das. Und ja, soweit ich noch weiß, ich war, glaube ich, ziemlich besoffen an dem Abend, war das Konzert ziemlich gut. Und ja, wie sich dann später herausstellen konnte, das Konzert hat uns jemand veranstaltet, der heute einer meiner besten Freunde ist. Grüße an Jan an dieser Stelle. Und ja, da sieht man mal, wie eng das damals alles verbunden war. Generell ist mir mal aufgefallen, dass ich so außerhalb von diesem Punk-Musik irgendwas Ding so gut wie gar keine Freunde habe und hatte. Ja, ist auf jeden Fall krass, was so eine Subkultur mit einem macht. Genau, und dann kam dann irgendwann dieses DDP-Album auch bei mir an. Ich habe es super geil gefunden. Und ja, mit dem nachfolgenden Album Alexi, wo wir auch später noch drüber sprechen werden, war es dann auch bei mir so ein bisschen rum. Ich habe mich dann anderen Bands zugetan. Und ja, das Ganze hat dann so ungefähr bis so 2013 oder so gedauert, bis die Band dann, ich will es keine Daten durcheinander bringen, die hier dieses Tempo-Alter, diese Challenge gemacht hat, wo ich mich dann wieder mehr mit der Band befasst habe. Und ja, und jetzt, 15 Jahre später, habe ich dann das zweite Album der Band wieder neu auf Vinyl gemacht. Das erste folgt bald. Die Band hat sich mittlerweile nach einem Split 2015 wieder zusammengetan und spielt ab 2026 wieder. Und ja, ich muss einfach mal sagen, Punk ist halt wirklich nach wie vor das Geilste. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ah genau, eine Sache noch, ihr werdet es gehört haben, wir haben jetzt ein Intro. Danke an Mark aka Warmhead an dieser Stelle für die Erstellung der Harsh-Noise-Spur. Kollege Marco vom Mix und Mastering hat da noch ein paar Samples drüber gelegt. Ja, wer alle errät, kriegt eine Platte umsonst. Und genau, ich hoffe, dass euch die bisherigen Folgen gefallen haben von dem kleinen Podcast hier. Und ja, jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch mit Wuschel, dem Basser von Der dicke Polizist, in seiner Wohnung in Berlin. Viel Spaß. So, moin, hier der Schlappi, euer neuer bester Freund auf dem Kopfhörer. Ich bin heute in Berlin, wo wir heute zusammen die Folge hier aufzeichnen. Mit bei mir ist Marco, der Bassist der legendären Band Der dicke Polizist. Hallo.
Moin, Mike.
Ihr habt es wahrscheinlich schon im Vorwort gehört, wie das mit der Band Der dicke Polizist und mir kam, wie es, wie ich Fan wurde in jungen Jahren. Das ist mittlerweile auch schon 20 Jahre her, mein lieber Gott. Genau, und 20 Jahre später sitze ich hier mit dir, lieber Marco, in Berlin.
Endlich.
Nachdem wir das Treffen ein paar Mal verschieben mussten, weil ja, du wohnst in Berlin, ich wohne in Hamburg. Entweder war ich nicht in Berlin, wenn du in Hamburg warst oder umgekehrt. Und ja, ich bin ja auch nicht immer zu Hause. Und ja, schön, dass es endlich mal geklappt hat.
Genau.
So, fangen wir doch mal ganz vorne an. Du bist in der Nähe von Koblenz geboren und aufgewachsen.
Genau. Genauer gesagt in Boppert, im schönen Rheintal. So 20 Kilometer von Koblenz entfernt, da bin ich geboren und aufgewachsen, jo. Und da ist auch so der Ursprung der Bandgründung.
Also ihr wart von Anfang an keine reine Koblenzer Band, sondern eher Boppert?
Ja, Boppert, Hunsrück, ein bisschen verstreut so. Genau, und jetzt noch mehr verstreut.
Ja. Also einer wohnt in Köln, das weiß ich, du wohnst in Berlin. Wo sind die anderen jetzt
mittlerweile? Wir haben ja mittlerweile einen neuen Schlagzeuger, der ist auch in Köln. Und der Hans, das ist der erste Gitarrist, der ist jetzt auch wieder dabei, endlich nach fast über 30 Jahren oder 30 Jahren. Der wohnt in Boppert und Schmatzel, der Sänger, Gründungsmitglied, wohnt um uns rück.
Echt verstreut auf jeden Fall.
Ja.
Ja, genau, über die kürzlich verkündete Reunion werden wir später nochmal reden. Wie ging das denn damals los bei dir und Punk überhaupt? Also wie muss man sich das vorstellen, Anfang der 90er oder noch Ende der 80er?
Ja, ich würde sagen Ende der 80er, Anfang der 90er, ja, ging das los. Und ich glaube so die Initialzündung, das war wirklich mein Onkel. Der ist auch tatsächlich nur 5 Jahre älter als ich. Und der hatte eine mega geile Vinylsammlung, war eher so in die Richtung The Cure, Depeche Mode und solche Sachen. Und dazwischen gab es die Damenwahl von den Toten Hosen. Und ich habe mir das Cover angeguckt und dachte so, man, was sind das für coole, bunte Leute? Und sieht irgendwie interessant aus. Ich war 11 oder 12 erst und habe die Scheibe aufgelegt. Und ich glaube, der erste Song ist direkt Disco in Moskau. Hat mich total geflasht und ja, da war es irgendwie so geschehen. Das war so ein Auslöser. Ich hatte noch nie vorher so eine Energie gehört und dann so abgefahrene Leute. Das hat mich irgendwie beeindruckt.
Ja, bei vielen Leuten war ja die erste Hosenplatte die ein kleines bisschen Horrorshow. Ja. Die Damenwahl kam, glaube ich, 86
genau. Und er hatte dann auch noch gleich, die kam, glaube ich, 87, die bis zum bitteren Ende, die Live-Scheibe von den Hosen.
Und mit dem legendären Intro.
Genau, mit dem so ein Punkrocker unter euch oder wie das da losgeht. Und
schnappt euch eine Limonade.
Genau, und dann zweiter Song direkt Liebesspieler und ja, war eine Wucht damals für mich.
Also ich hatte quasi so, also beides angesprochen, so das Äußere quasi, was die Band auf dem Plattencover verkörpert hat, sowohl als auch den Sound.
Genau, und dann ging das auch schon relativ schnell so in der Schule los, dass du da so, also bei uns war es damals so in der Schule gewesen, dass du eigentlich nur Popper oder Metalheads hattest, Punks oder so gab's nicht. Aber es gab einen Metalhead, der hat mir dann irgendwann mal die Sex Pistols gegeben, die Nevermind the Bollocks auf Vinyl, die habe ich mir zu Hause dann noch reingezogen und das war so ähnlich wie bei den Hosen. Ich dachte, was sind das für coole Gitarren, was ist das für ein Gesang und ja, und dann ging das so auch langsam so im Freundeskreis los, dass immer mehr Punkmusik so um die Ecke kam und man hat sich immer mehr damit beschäftigt und irgendwann wurde man auch so ein bisschen politisiert und ja, es war irgendwie eine runde Sache auf einmal für uns,
also für mich. Anfang der 90er war der 90er Punk ja noch nicht so auf dem Peak, das kam ja erst alles so 92, 93, 94.
Ja, 94 besonders durch die Schweineherbst, würde ich mal behaupten.
Ja, oder halt auch ein bisschen kommerziellere Sachen wie, keine Ahnung, diese Kauf mich von den Toten Hosen oder auch die Ärzte Reunion-Scheibe Best in Menschengestalt. Mhm. Oder auch die ganzen Sachen, die da aus Amerika kamen, haben ja auch da so ein bisschen zu beigetragen. Also
absolut.
Das dritte Green Day-Album Dookie zum Beispiel oder Offspring, das andere. Ja. Da habe ich da auch viel befruchtet so.
Wobei, da muss ich sagen, da war ich schon ein bisschen so raus gewesen. Also so diese ganzen Green Day-Sachen oder auch das Hosen-Kauf-mich-Album, das hat mich gar nicht mehr gereizt. Ich war da schon.
Da warst du schon einen Schritt weiter.
Ja, und bei kleineren Bands in Anführungszeichen. Ja. Also Slime hat mich tierisch beeindruckt. Oder Hass habe ich kennengelernt. Ja. Gibt dem heute, was sie braucht. Das war so mein Soundtrack gewesen.
Wie bist du denn von der Plattensammlung vom Onkel da hingekommen so?
Das ging los. Du, in Koblenz gab es einen Laden, TS Records hieß der, glaube ich. Da hat man mal die Schule geschwänzt, ist mit dem Zug nach Koblenz gefahren und die hatten eine riesen Auswahl an Punkrock-Scheiben gehabt, die man sich da angehört hat. Punks haben in diesen Laden abgehangen, man hat sich kennengelernt, angefreundet und ist auf die ersten Konzerte gegangen. Die waren damals schon alle sehr, sehr politisch aktiv gewesen. Wir sind, waren viele in der Antifa gewesen, die schon irgendwelche Aktionen geplant hatten und ja, man ist da so reingeschlittert und dadurch kam es auch zu der Musik.
Gab es da auch irgendwelche bekannteren lokalen Bands? Also ich meine, waren WKZ nicht sogar aus Koblenz oder waren die ein bisschen weiter?
Nee, sag mir jetzt nichts. Toxoplasma halt.
Ja, Toxoplasma,
das
ja.
War natürlich eine ganz große Band für uns Jungpunks so gewesen. Dann gab es natürlich noch WWK.
Ja, die meinte ich ja nicht.
Ja, WWK aus dem Westerwald. Das genau. War eher so Hardcore-Punk. Aber auch sehr oft live gesehen und tierisch beeindruckt gewesen. Ja. Und es gab auch viele, Koblenz hatte echt früher auch eine große Hardcore-Szene, so Milai, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee, sag nichts mehr.
Die Jungs haben später, oder ich glaube, der Sänger hat später auch bei Trend gespielt.
Ah, das,
ja. Und Milai war auch eine super Hardcore-Band aus Koblenz.
Ja. Ich meine, Neuwied war ja auch nicht so weit weg, ne, wo es dann so Bands wie Hammerhead oder genau. Später auch Baseros gab.
Ja.
Grüße an dieser Stelle. Ja, genau, und du wurdest dann so mit reingesogen quasi von den anderen Punks da im Plattenladen und Hast du da schon Musik gemacht eigentlich? War das schon so ein Thema? Oder kam das erst im Zuge dessen, dass du gesehen hast, Mensch, man muss ja gar nicht zur Musikschule gehen, um irgendwie Musik machen zu können?
Also die Band gab es tatsächlich schon, der dicke Polizist gab es, weil der Schmatzel hat das gegründet. Aber ich glaube, die haben nie was gemacht. Also die haben sich getroffen zum Bier trinken und musikalisch war da noch gar nichts. Und irgendwann hat Schmatzel mich angesprochen und hat gemeint, ey, wir brauchen noch einen Bassist, Gitarrist und Schlagzeuger habe ich, sollen wir nicht einfach mal anfangen zu proben? Und dann haben wir uns getroffen und auch endlich mal die Gitarren in die Hand genommen und die Trommelstöcke und die ersten musikalischen Versuche unternommen.
Weißt du, wann genau die Band gegründet wurde eigentlich, ja, so in der Urform?
So 92, 93.
Ja, und dann habt ihr da euch ein bisschen getroffen, Bier getrunken und Songs geschrieben und das erste Demo, wir haben Zatt, kam, glaube ich, 95 raus, glaube ich.
Ja, aber man muss sagen, dass wir haben Zatt, Demo ist das zweite Demo. Das erste Demo hieß Keine Gerechtigkeit, keine Liebe. Da waren, glaube ich, 3 oder 4 Songs drauf. Und das haben wir schon relativ nach, ich würde sagen, 1-2 Monaten aufgenommen.
Ja, krass. Ja, mein Kumpel Friso aus Hamburg hat die auch irgendwo und ist sehr großer Fan davon.
Okay.
Von den frühen Sachen.
Freut mich.
Du würdest die heute nicht mehr so spielen wahrscheinlich und die Sachen. Ne?
Och, ob ich es würde, nicht, aber ich meine, Punk war für mich auch immer eine Entwicklung und nie Stillstand. Und ich, oder wir haben eigentlich gar keinen Bock mehr, Sachen zu spielen, die wir 92, 93 gemacht haben. Und ich glaube, es würde auch irgendwie lächerlich aussehen oder rüberkommen, wenn wir noch diese Texte verwenden würden heutzutage.
Vor allem, wenn man dann musikalisch versucht, so beschissen zu klingen wie früher.
Ja, ob wir viel besser sind, das mag ich so bezweifeln, aber doch ein bisschen anders.
Genau, und dann kam 97, kam euer Debütalbum, Es geschah am helligsten Tag. Kam damals bei so einem Label aus der Nähe von Stuttgart raus. Wie kam da der Kontakt zustande? Ich werde jetzt den Namen bewusst nicht nennen, man weiß ja nie.
Ja, wie kam der Kontakt zustande? Das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau sagen, aber es war so gewesen, dass wir erstmal der Walli von Toxoplasma, der hatte ja ein Tonstudio, da haben wir dieses, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, wir haben Satt-Demo aufgenommen mit, ich glaube, 4 Songs waren da drauf oder 6 Songs. Und die haben wir an verschiedene Labels geschickt, unter anderem an dieses Label.
Gab ja auch damals auch nicht so viele, ne? Mülleimer Records,
ja,
oder
glaub,
beziehungsweise AM Records, gab es da damals, glaube ich, noch so gerade irgendwie.
Impact gab es natürlich. Ja. Impact hat es auch bekommen. Impact hat uns dann direkt auch auf diesen Albtraum-Melodie-Sampler draufgepackt. Punk The Next Generation war das. Ja. Genau, auf diesen Sampler draufgepackt, wollte aber noch keine Platte mit uns machen. Das kam dann erst Jahre später. Und ich glaube, die Stuttgarter Label war das einzige, die sich für uns interessiert haben.
Ja, man muss ja dazu sagen, als ihr auf das Label kamt, gab es ja noch nicht diese Massenramsch-CDs, wie das erst später quasi bekannter wurde, das Label. Gab ja dann am Schluss, gab es ja dann in einem Monat irgendwie 5 neue Veröffentlichungen für, keine Ahnung, eine CD 5 Euro, was ja damals schon ein unschlagbarer Kampfpreis war, aber da hat sich dann auch irgendwann wirklich die Qualität dann, ja, die musste man halt sonst wo suchen, da war sehr viel Quantität dabei und ihr habt auch dann ganz früh bei den Sachen auch schon so mehr rausgestellt. Sage ich jetzt mal so, mit euch waren ja dann auch fast zeitgleich die heute sehr bekannten Betontod, meine ich noch. Und
ja, Alarmsignal.
Alarmsignal, die man heute auch der eine oder andere vielleicht kennt. Ja, damals noch mit so Songs wie Nazis nehmen uns die Arbeitsplätze weg und dem Cover, wo auf die Deutschlandfahne uriniert wurde.
Genau.
Aber das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre, jetzt glaube ich mittlerweile auch verjährt. Wie hat sich da viel verändert, nachdem ihr das Album da rausgebracht habt? Also klar, man hat natürlich durch diesen Katalogdienst von diesem Label dann auch gehabt, es war ja auch immer mehr ein Katalog als ein eigentliches Musiklabel. Hat sich da was getan, so in Bezug auf öffentliche Wahrnehmung oder dass mehr Leute zu den Konzerten kamen? Oder?
Ja, absolut. Da ging es ja auch dann erst wirklich los mit den vielen Konzerten. Also man muss so sagen, Ende der 90er, Anfang der 1000er haben wir uns den Arsch kaputt gespielt. Und ich glaube, das kam nur durch diese Veröffentlichungen zustande. Wir haben ja auch viele Samplerbeiträge da zur damaligen Zeit gehabt. Und wie du schon sagtest, die jungen Leute, die haben ja die Platten gekauft wie geschnittenes Brot. Also heute kannst du ja mit Plattenverkauf, reißt der ja nichts mehr. Aber das war ja irgendwie eine andere Zeit und da hat das alles ein bisschen besser funktioniert.
Aber es stand euch auch schon so ein bisschen im Weg, also nach meiner Wahrnehmung her, irgendwie so in, sage ich das mal ganz salopp, in etablierteren Punk-Kreisen, ich sage es mal wirklich ganz, ganz blöd, irgendwie stattzufinden. Und ich habe so nach außen immer so das Gefühl gehabt, dass als Band so durch diese Label halt eher belächelt wurde früher.
Das stimmt.
Gab's da Ausgrenzungen oder gab es da mal irgendwie wirklich Sachen, die wirklich so ein bisschen.
Sicherlich schon. Also es wurde oft gesagt, dass das eine typische Plap-Plap-Band. Also wir haben das eigentlich nie so empfunden, aber es war auch schwierig, so aus diesem Kreis rauszukommen. Wir haben dann auch versucht, nicht so textlich auf diese Schiene zu gehen, wie du eben schon erwähnt hast. Das war ja alles so ein Einheitsbrei, der veröffentlicht wurde. Wir wollten schon immer ein bisschen anders klingen, aber du hattest halt so einen Ruf weg gehabt. Und es war super schwierig, dann auf bestimmte Festivals zu spielen oder so, weil die dachten, wir sind immer noch diese Rumpelband von diesem Label. Und klar,
das hat auch schwer, die Sache schwierig gemacht, ja.
Ist halt auch schwer davon dann auch wegzukommen.
Total, total. Das,
die nächsten Tag kam 97 raus. Da war auch ein Coversong von der Kelly Family drauf, die damals sehr bekannt und in aller Munde war. Ich hab das so wahrgenommen, als ob das Cover, also manchmal covert man ja Sachen irgendwie so auf ironische Art und Weise. Und bei euch habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das durchaus irgendwie unironisch gecovert wurde. Weißt du, wie ich meine? So?
Ja, naja, ja.
Als ob da jemand Fan in der Band war. Oder
wirklich, um Gottes Willen. Nee, also wie es dazu kam, kann ich dir wirklich nicht sagen. Aber ich garantiere dir, dass es kein Kelly Family Fan in der Band gab. Keine Ahnung, wie es dazu kam. Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen amüsanter, wenn das nicht so humoristisch rüberkommt oder ein bisschen ernster vielleicht. Ja. Wobei dieser Song, ich meine, du musst bedenken, Mike, wir waren 19, 20 Jahre alt. Und dann coverst du halt mal so einen Scheiß.
Ja, und die CD hat 80 Minuten Spielzeit und man kann 50 Songs draufpacken.
Genau, brauchst noch einen Lückenfüller. Und
ich meine, es war ja auch damals gang und gäbe, auch so Ende der 90er, so, dass es auch viele Sampler gab, wo nur gecovert wurde.
Genau, so ein Punk-Chartbuster oder genau. Sowas.
Ja. Grüße an Sascha Wolf. Ja. Grüße nach Disneyland. und dann kam... Wann kam das zweite Album?
Ja, das
kam, und die Hoffnung kam zuletzt,
2001, ja, so um den Dreh.
Also fast 4-5 Jahre lagen dann zwischen dem ersten und dem zweiten Album, und da hat man natürlich auch so Fortschritte gemerkt, auch bei den Songstrukturen halt auch irgendwie. Also bei dem zweiten Album fand ich halt schon, dass das halt wirklich auch schon wieder meilenweit weg war von, sag ich jetzt mal, vom Soundbild und von den Texten halt auch vom ersten Album. Was habt ihr gemacht so in der Zeit? Also ich vermute mal so, als das erste Album rauskam, wart ihr gerade so mit der Schule fertig irgendwie? Habt ihr euch versucht zu orientieren in Ausbildungen oder damals ja auch noch Zivildienst wahrscheinlich?
Ja.
Was habt ihr so gemacht so in der Zeit? So?
Also das war ja, das Hoffnung-Album war eigentlich auch so der erste Bruch in der Band, muss man sagen, was so Besetzung angeht und Luft draußen. Also wir haben es geschah am nächsten Tag sehr, sehr viel live gespielt. Das waren einige hundert Konzerte und die Luft war raus gewesen. Dann Hans ist aus der Band ausgestiegen, weil er angefangen hat, Sozialarbeit zu studieren. Sprich, wir hatten nur noch einen Gitarristen. Schmatz hat zu der Zeit nur noch Gitarre gespielt. Ich bin zu der Zeit nach Köln gezogen. Also wir haben gar nicht mehr geprobt etc. Und hatten aber dieses Material von 3-4 Jahren noch und haben das dann irgendwie quasi mit Walli im Studio zusammengeschustert und die Platte ist dann so entstanden. Ja. Vielleicht würde sie anders klingen, wenn wir zu dieser Zeit regelmäßig geprobt hätten und mehr im Austausch gewesen wären. Aber das war nicht mehr so dieser Kontakt, den wir hatten bei der Es geschah am nächsten Tag.
Weil die ist auch von der Spielzeit her auch, glaube ich, länger als das erste Album, obwohl sie weniger Songs hat, meine ich. War, glaube ich, auch das erste Mal in dem Zeitraum auch, wo ihr dann das erste Mal auch die Force Attack gespielt habt, oder?
Ja,
kannst du dich daran noch erinnern? So,
ja,
wie das,
absolut.
Ich meine, von Köln-Koblenz aus nach hinter Rostock zu fahren, das ist ja auch eine halbe Weltreise.
Also wir kamen da an und Force Attack Festival, klar hat man davon schon gehört, aber von uns war nie einer vorher da gewesen. Ich glaube, es war das dritte, vierte Force Attack, ich weiß es gar nicht mehr. Und du kamst da an, überall ungeschmissene Dixie-Häuschen, die Punks sich da gesuhlt haben und wir haben, keine Ahnung, 16, 17 Uhr gespielt und wir dachten, was geht denn hier ab? Da waren auf einmal 5000 Leute vor der Bühne und alle textsicher und ja,
Das war nicht so ganz so schlimm, wie man das später vom Vorsitzenden gehört hat. Da war doch, glaube ich, mal ein Typ, der irgendwie ein Zelt überrollt hat mit einem Baccalala, den er kurz geschlossen hat und so.
Nee, es war schon sehr chaotisch und aber nein.
Okay.
War ein super Festival zu der Zeit.
Um
noch nicht die ganzen Grauzone-Bands da gespielt, glaube ich.
Nein.
Das kam jetzt viel später.
Nein, als wir das erste Mal da gespielt haben, waren da auch so Sachen, glaube ich, wie Toxoplasma. Ich glaube, Skeptiker waren auch da gewesen.
Dödelhaie 100%.
Dödelhaie 100%, ja. Genau, so diese üblichen.
Ja, war ja auch immer sehr, sehr vielfältig gemischt, auch vom Sound her, auch, keine Ahnung, viele Hardcore-Bands, Punishable Act, Anti-Corps, genau. Crushing Caspers.
Genau, und Crushing Caspers waren ja, glaube ich, auch Stammgäste im Vorsitz.
Ja, glaube ich, auch jedes Jahr gespielt.
Ja.
Interessant auf jeden Fall. Und dann kam das, was ich im Nachhinein so als stilistischer Bruch bezeichnen würde, dann kam 2005 euer... Da sind eigentlich zwei Sachen passiert. Also zum einen habt ihr euch mehr oder weniger umbenannt in von der Digi Polizist in die charmante Abkürzung DDP. Mhm. Zudem kam auch bei besagtem Label auch euer drittes Album raus. Manche nennen es Self-Titled oder wahrscheinlich im Volksmund auch eher als DDP bekannt.
Ja.
Wie kam es denn da zu diesem stilistischen Bruch? Also wir hatten das jetzt schon irgendwie, dass ihr nie so richtig in diese Klischee-Deutschpunk-Ecke halt auch reingepasst habt. So. Mhm. Und dieses DDP-Album habe ich im Nachhinein empfunden, so als ob das wirklich eine bewusste, ja, ein bewusstes Statement halt irgendwie war, so eine Art, also wirklich so eine Schockreaktion hervorrufend irgendwie auf das, was irgendwie vorher passiert ist.
Ja, das siehst du richtig. Das ist die richtige Wahrnehmung. Also man kann jetzt im Nachhinein darüber diskutieren, ob das cool war oder ob das gut war, aber wir hatten das einfach satt gehabt. Wir wurden wirklich in so eine Sparte, in eine Schublade gesteckt und alles war gleich gewesen. Jede Punkband, die irgendwie was veröffentlicht hat oder so, war nach Schema F und wir wollten einfach mal ein bisschen ausbrechen und haben gedacht, warum machen wir jetzt nicht einfach mal zwei, drei Balladen oder rockige Nummern drauf oder ich meine, wenn man die Platte textlich betrachtet, hat sie ja viel mehr Punk als,
ja, auf jeden Fall.
als manch andere Sachen. Oder die Platte ist super kritisch. Ich würde sogar behaupten, dass das einer der politischsten Platten von DDP ist, wenn man die mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Haben viele Leute vermutlich nicht so wahrgenommen oder auch nicht verstanden, aber ist auf jeden Fall damit gemeint, ja.
Ja, interessant, auf jeden Fall. Gab wahrscheinlich auch da schon krasse Kommerzvorwürfe und Ausverkaufvorwürfe.
Absolut.
Das war, glaube ich, eine der ersten CDs bei dem Label, die nicht mehr 5 Euro Mail oder, sondern 7 gekostet haben.
Absolut. Es sind aber auch fast 20 Lieder, glaube ich, drauf. Lange Spielzeit, ja. Vielleicht im Nachhinein würden wir es dann nicht mehr so machen. Wir würden auch, glaube ich, uns nicht mehr in DDP umbenennen. Mhm. Aber das war ja auch ein Zeichen der Abgrenzung. Ja. Wir wollten nicht in diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Fun-Punk, Deutsch-Punk-Ecke abgedrängt werden.
Hat dann aber auch nur so semi-gut funktioniert im Nachhinein betrachtet, oder?
Hat gar nicht funktioniert. Genau, es hat gar nicht funktioniert. Nein, mhm. Ganz im Gegenteil. Deswegen haben wir ja 2015 auch wieder zum ursprünglichen Bandnamen zurückgefunden. Mhm. Und ja.
Da haben wahrscheinlich auch viele Leute gefragt, wo wart ihr denn die letzten 10 Jahre? Ich habe gar nichts mitbekommen.
So ähnlich, genau.
Ja, da habt ihr ja dann auch da, nach dem Album kam es ja auch zu einem Bruch mit dem Label aus Stuttgart. Was waren da so die Gründe? Hat sich Hardy Colosa dann endlich bereit erklärt, euch endlich eine Chance zu geben auf seinem Impact-Label? Oder wolltet ihr auch einfach von dem anderen Label weg?
Wir wollten einfach weg. Die Entwicklung war ein bisschen uncool gewesen. So viele Bands, mit denen wir irgendwie nicht mehr so, wo wir gesagt haben, mit denen möchten wir nicht mehr auf einem Label sein. Das wurde immer stumpfer. Und dann wurden auch Festivals veranstaltet seitens des Labels, wo wir dachten so, oh nee, da haben wir keinen Bock drauf. Mhm. Und dann kam das Interesse von Impact Records, von Andy Kulosa und haben wir gesagt, jetzt gehen wir dahin. Mhm. Haben auch das erste Mal dann ohne Walli Waldorf natürlich eine Platte aufgenommen, was im Nachhinein vielleicht betrachtet auch nicht so cool war, aber da wollten wir auch wieder einen ganz neuen Weg gehen und ja, hat auch so semi funktioniert wie so oft.
Also mich hattet ihr damals als Hörer leider verloren gehabt.
Ja, viele, glaube ich.
Das, also nicht, weil es jetzt besonders irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich mir jetzt nicht von den Texten her oder so gefallen hätte. Ich fand die ganze Produktion einfach so ein bisschen, es war so ein anderes Hören halt irgendwie als von den vorherigen Platten so. Die anderen Platten gingen immer so nach vorne irgendwie und hatten irgendwie so ein anderes Soundbild einfach gehabt. Und das hat mir bei der Platte halt auch irgendwie so ein bisschen gefehlt gehabt.
Ja, sie ist sehr glatt.
Das,
wobei ich sagen muss, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich finde diese Platte, das ist ja die Alexithymie, die finde ich musikalisch. Das
vielleicht konnte ich auch die Namen einfach nicht aussprechen und deswegen habe ich sie gehasst irgendwie. Ne? Das klang halt auch alles wirklich so schlau irgendwie. Und
ja, so möchte gern schlau.
Ja, so Studentenpunk-mäßig, so, okay. Hier Tokotronic sind jetzt aus Köln, Koblenz.
Ja. Tokotronic machen jetzt auf Punk.
Genau, so ungefähr.
Ja,
ja und, aber danach war auch schon so, wo bei euch auch schon so ein bisschen die Luft raus war. Ne? Ihr habt dann noch diese Tour gemacht mit, glaube ich, Montreal und Sonderschule, wenn mich nicht...
Nee, mit Sonderschule und Mofa.
Ah, genau, genau.
Genau, mit denen haben wir noch eine Tour gespielt, die auch super war, hat tierisch Spaß gemacht, auch sehr gute Resonanz. Ja, und danach war dann so ein bisschen die Luft raus, weil das war auch die Zeit, als ich dann nach Berlin gegangen bin. Thorsten, unser Gitarrist, noch in Köln, die anderen halt um Hunsrück oder in Boppard und nicht mehr geprobt, Luft draußen gewesen.
Ist ja auch dann jede Menge Aufwand, immer sowas zu organisieren.
Absolut.
Wo wir gerade diese Tour angesprochen haben, waren Sonderschule und Mofa waren ja damals bei dem Hamburger Labels Hamburg Records. Gab es da auch Verbindungen hin? Also, dass ihr überhaupt mit auf dieser Tour wart? Gab es da Bestrebungen, dass ihr da irgendwie mal was macht? So
albumtechnisch? Wir hatten zwar Kontakt zum Flo, genau, zum Flo Kontakt gehabt, aber dass wir jetzt irgendwie, wir hatten ja auch kein neues Material oder sowas. Mhm. Nee, das war nie Thema gewesen. Mhm.
Ja, Mofa haben sich, glaube ich, auch nach der Tour dann auch wieder aufgelöst.
Genau.
Wir haben das Album gemacht und dann, glaube ich, ein halbes Jahr später oder so auch wieder aufgelöst.
Genau,
ja. Genau, da kam ja, wann kam Alexi mit hier nochmal raus?
2009.
Ne? Mhm. Und dann kam ja bis zur ja, war es eine EP, die Tempo-Alter?
Tempo-Alter, 8 Lieder.
Kam 2000, helf mir nochmal, 2013, ne?
2013 müsste das gewesen sein, ja.
Kam ja dann relativ zeitig nach dem letzten Album dafür, dass ihr eigentlich nicht mehr so viel geprobt habt und sonstige Sachen gemacht habt. Wie kam das denn, dass das dann doch, statt irgendwie so den üblichen 5 Jahren, sage ich jetzt mal, dann doch so schnell ging mit neuen Sachen so?
Ja, also ich habe weiterhin, ich schreibe ja die 90% der Texte, ich habe echt noch ganz viele Texte in der Schublade gehabt. Thorsten hat immer zu Hause irgendwelche Riffs zusammengebastelt und wir dachten, jetzt müssen wir nochmal was machen und dann sind wir wieder zurück zum Walli ins Studio, wo wir dann Schlagzeug und Bass aufgenommen haben und haben uns überlegt, aber der Gitarrensound muss diesmal ein bisschen anders vielleicht klingen und haben dann Kontakt zum Kurt Eberhäuser aufgenommen, der damals schon so Sachen gemacht hat wie Pesco und sowas, was wir alle sehr abgefeiert haben und haben die Gitarren dann meinem Kurt Eberhäuser aufgenommen. Genau.
Genau, und das Ergebnis Tempoalter kam dann... Ja, war das eigentlich ein EP? Nennt man das noch EP oder nennt man das schon Album?
Ich würde sagen ein Album.
Album,
ne? Ein kurzes Album.
Klingt doch besser.
Ja.
Das kam ja damals bei Dritte Wahl Records, dem Label von Dritte Wahl raus. Mhm. Mit denen seid ihr früher auch schon viel
sehr viel gewesen. Ja, ne? Sehr, sehr viel. Auch noch als Buschen gelebt hat und als Buschen noch der Bassist von Dritte Wahl war, haben wir sehr häufig mit Dritte Wahl zusammen gespielt und haben uns auch angefreundet und haben wir heute auch noch Kontakt dazu.
Und das hat sich dann einfach auch so ergeben, halt aus persönlichen Kontakten, dass die das rausbringen. So.
Genau, das war so, Gunnar angerufen, ja, wir haben neues Material, hör dir das mal an, hast du Bock? Ja, muss ich mit den Jungs drüber sprechen.
Impact war da, glaube ich, auch schon raus gewesen. Die haben da, glaube ich, auch nichts mehr groß veröffentlicht.
Ich glaube
gehabt,
nicht,
ne?
nein.
Mhm. Ja, und da habt ihr noch so vereinzelt Konzerte gespielt. Viel war das ja dann auch nicht mehr Da kam 2015, also knapp 3 Jahre später, nochmal die Naive Automaten. Das war dann auch eine EP. Das war wirklich eine EP mit 5 Songs.
Genau.
Und danach war ja dann erstmal Schluss auch, oder?
Ja.
Also ihr habt nicht großartig gespielt nach der EP, die kam irgendwie raus, so meiner Wahrnehmung, so ist ja auch schon 10 Jahre her, die kam raus und dann irgendwie habt ihr euch so klammheimlich irgendwie nicht wieder zurückgemeldet.
Genau, es war ja zwischen der Tempoalter und der naiven Automaten kam es ja wieder zum Besetzungswechsel. Also Capri ist aus der Band ausgestiegen, wir brauchten einen zweiten Gitarristen, weil Schmatzel einen komplizierten Handbruch hatte und gar keine Gitarre mehr spielen konnte. Und dann kam ja der Waldi in die Band und der Hörm am Schlagzeug. Und dann haben wir nach der naiven Automaten vielleicht nochmal, keine Ahnung, lass es mal 15 Konzerte gewesen sein, bis 2016 gespielt und dann war wirklich Feierabend.
Aber ihr habt das nie so nach außen kommuniziert, so, das war jetzt das letzte Konzert, wir hören jetzt auf, das ist auch eher so eingeschlafen irgendwie. Ne?
Ja, kann sein, dass wir mal was gepostet haben, damals auf Facebook oder so, das war es jetzt erstmal, Pause auf unbestimmte Zeit, aber so eine richtige Auflösung halt nie. Also wir hatten ja auch immer mit dem Gedanken gespielt, machen wir mal wieder was. Ja, wir haben Bock, wir haben keinen Bock. Oh, ist alles so schwierig, die Entfernung. Mhm. Pipapo, bis dann eines Tages halt eine Eingebung kam
eine
aus
Eingebung,
Hamburg.
Oh Gott. wann war das? Das ist auch schon, glaube ich, 2 Jahre her, oder?
Müsste 2 Jahre her.
Vor 2 Jahren habe ich euch angeschrieben gehabt.
Genau.
Da ich ja mit meinem Kumpel Schlaffi das Sterbt alle Label gegründet habe. Ob man eben drüber gesprochen, die und die Hoffen. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, das zweite Album nochmal neu auf Vinyl auflegen würde, weil die ersten 3 Alben kamen ja auch nie auf Vinyl, weil es ja auch einfach untypisch war für die damalige Zeit.
Absolut, absolut.
Genau, das Ergebnis könnt ihr noch im Sterbt alle Shop käuflich erwerben, die letzten 20 Exemplare, dann ist Schicht. Genau, und ich wusste gar nicht, also ich hätte nie gedacht, was ich damit lostreten werde, so, da muss ich mich mal selber loben. Ja, ihr macht jetzt weiter.
Genau.
Nächstes Jahr.
Genau. Also du hast dich dann irgendwann gemeldet und wolltest die Platte veröffentlichen. Und ich dachte so, cool, da gibt es noch jemanden, der Interesse hat. Und als es dann feststand und du es gepostet hast und so, dann war ja die Resonanz doch relativ gut gewesen, muss man sagen. Und das war auch zeitgleich, wo ich wieder sehr viel Kontakt zu Hans hatte, zum ersten Gitarristen, der die ganzen Jahre draus war, und der hat gemeint, oh, er hat auch irgendwie da Bock auf Polizist und soll man nicht nochmal was lostreten. Und dann habe ich einen Schmatzel angerufen, einen Thorsten angerufen, meinte hier so, guck mal, hier gibt's ein Label aus Hamburg, die möchten die Platte wieder rausbringen und Hans ist auch wieder mit am Start, soll man nicht nochmal was reißen. Und dann ging das so langsam los. Wir haben uns getroffen, ausgetauscht, dann das erste Mal im Proberaum und dann dachten wir auf einmal, Mann, das ist geil.
Also hat es noch funktioniert, ihr musstet euch jetzt nicht die Akkorde vorspielen gegenseitig.
Ja, ich glaube, jeder musste zu Hause schon ein bisschen Vorarbeit leisten. So, das hat auch jeder getan und dann hat das relativ gut im Proberaum funktioniert und jetzt sind wir eifrig dabei. Und werden 2026 tatsächlich wieder live spielen.
Das ist schön zu hören, auf jeden Fall. Hat sich auch einiges verändert seit eurem letzten Konzert, ne? Ich meine, viele Locations, die ihr damals gespielt habt, gibt es nicht mehr.
Absolut nicht.
Es sind noch fast keine neuen dazugekommen. Irgendwie Festivals gibt es ein paar mehr als damals, aber...
Absolut. Es hat sich einiges verändert. Das ist eine ganz neue Szene. Würde ich das mal behaupten.
Gefühlt schon, ja.
Musikalische Szene, was Läden betrifft, was Booking betrifft, was Social Media betrifft. Das waren ja alles Sachen, wozu wir eigentlich nie Bock hatten.
Mhm.
Und jetzt muss man sich mal mit den Dingen beschäftigen und denkt auf einmal so, ah, so läuft das jetzt.
Kommen bald die ersten TikTok-Videos
mit irgendwelchen
TikTok-Tänzen.
So ähnlich.
Aber wart ihr denn in all der Zeit, wo ihr jetzt nichts so gemacht habt, wart ihr da privat noch irgendwie so in der Punk-Szene unterwegs? Habt ihr da andere Projekte noch gehabt? Und seid ihr da viel auf Konzerten noch gegangen? Oder habt ihr euch so komplett ins Bürgerliche zurückgezogen und so wie jeder für sich so sein Ding gemacht?
Nee, klar, wir haben mittlerweile alle Familie, Kinder etc. und einen Job und wenig Zeit, aber auf Konzerte gehen wir alle regelmäßig. Thorsten war immer musikalisch aktiv gewesen, hat viel im Home Recording gearbeitet, hat dann, ich glaube, auch vor 2 Jahren sein Solo-Projekt Start 75, was jetzt nicht viel mit Punk zu tun hat, eher mit deutschem Pop-Rock, würde ich jetzt
Deutsch
mal
sagen. Deutschrock.
Ja, kommt drauf an, wie man Deutschrock interpretiert. Nicht dieser Deutschrock, den vielleicht viele vermuten. Ja, der hat immer musikalisch was gemacht und der jetzige Schlagzeuger, der war auch immer musikalisch unterwegs gewesen und Hans, der erste Gitarrist, der hat die letzten Jahre eigentlich immer in einer Metalband gespielt.
Ach, cool.
Und kommt aber vom Ursprung aus dem Punk und so immer ein alter Punkrocker gewesen und hat jetzt wieder tierisch Bock auf Polizist.
Das heißt, er kann jetzt auf jeden Fall auch komplizierte Gitarren-Soli spielen.
Die kompliziertesten überhaupt, ja.
Der dicke Polizist als Metalband. Ja. Stelle ich mir auch irgendwie interessant vor, auf jeden Fall.
Ja, Haare wachsen ist leider nicht mehr so drin.
Ja, bei Thorsten erinnere ich mich auch weil ich damals so ein bisschen involviert war in das Projekt, Blenden. Die machen ja gar nichts mehr, oder?
Die machen nichts mehr. Blenden, das muss man sich ja vorstellen. Also in Köln gibt es The Ort. Das ist quasi ein Proberaum, wo sich ganz viele Musiker treffen und gemeinsam jammen. Und daraus ist Blenden entstanden und die haben, glaube ich, 2 Platten gemacht und dann ein bisschen live gespielt und dann war es das.
Ich habe sie leider nie live gesehen, nie in der Nähe gespielt gehabt.
In Hamburg sogar.
Ja, da habe ich noch nicht in Hamburg gewohnt, wahrscheinlich deshalb. Hätten sie in Mainz spielen müssen oder so.
Okay, verstehe. Ja, die hatten ja auch nicht viele Auftritte, lass es mal 10 Stück gewesen sein oder sowas.
War, glaube ich, auch so eine von den Bands, die irgendwie so der Pandemie auch so ein bisschen zum Opfer fielen. Ich meine, das zweite Album kam irgendwie so 2020 klar, oder 2019 irgendwie raus.
So. Mag sein, ja.
So in dem Dreh und ja, da war ja nicht viel mit Touren und so.
Wobei, ich finde die beiden Alben geil.
Ja, ich finde die auch super.
Also, das macht richtig Spaß zu hören.
Die erste habe ich damals auf Tape rausgebracht noch, auf meinem anderen Label. Ja, die war echt gut.
Echt?
Ja.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, die kam damals auf Tape bei Last Exit raus.
Ach, cool.
30er Auflage oder so.
Warum hat mir Thorsten nie davon erzählt?
Tja, das musst du Thorsten fragen.
Okay, Thorsten.
Vielleicht hat das Thorsten auch einfach gar nicht zusammenbekommen.
Ich glaube, der hat das gar nicht auf dem Schirm.
Ja, das, okay. Das kriegen viele Leute nicht zusammen. So.
Verstehe.
Gruß an Zani. Ja, das sind ja gute Aussichten auf jeden Fall auf 2026, woran man sich schon mal freuen kann. Ich freue mich persönlich immer, wenn irgendwelche Bands von früher nochmal sagen, so, Mensch, wir machen jetzt noch was. Bei den wenigsten ist es auch irgendwie, auch mit neuem Material, irgendwie wirklich peinlich geworden, sodass man sich dafür schämt, sich das nochmal anzugucken. Wie ist das bei euch geplant mit neuen Sachen? Habt ihr vor, was zu machen oder wollt ihr jetzt nächstes Jahr nur die alten Hits spielen? Und
nee, wir wollen jetzt erstmal ein gutes Live-Programm auf die Bühne bringen und neue Lieder sind gar nicht geplant. Also wir haben da echt noch viel im Petto, viel in der Schublade an Texten und auch an Riffs, aber wir wollen uns jetzt erstmal auf die alten Songs konzentrieren und gucken, wie 2026 läuft. Mhm. Vielleicht sagen wir ja Ende 2026, boah, wir haben keinen Bock mehr.
Zu anstrengend.
Zu anstrengend. Und
das Bier war zu warm.
Das Bier war zu warm und ja.
Reis mit Scheiß zu kalt.
Absolut. Kartoffeln mit Quark. Ja. Und ja, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Also wir gehen da völlig frei an die Sache ran. Hauptsache wir haben Bock, Hauptsache wir haben Spaß und was daraus passiert und hinten rauskommt, ist erstmal egal.
Es ist ja auch immer so eine Frage, wie man halt damit umgeht. Also ich sehe halt viele Bands heutzutage, die nur noch so in Single-Form veröffentlichen, was ja, glaube ich, finde, Band, die bisher immer nur Alben gemacht hat, beziehungsweise eine EP halt noch, bei euch auch. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das funktionieren würde, ob das Publikum das mitmacht, wenn man plötzlich sagt so, ja, hier ist die neue Single. Viele hören das dann irgendwie, aber ja, ich weiß nicht, ob der dicke Polizist rein auf Single basiert funktionieren würde.
Nee, das denke ich auch nicht.
Das denke ich auch nicht. Die Art halt auch irgendwie, wie man Musik konsumiert, so über Verkaufszahlen wollen wir jetzt gar nicht erst reden. Was ich sagen will, ist, ob sich das überhaupt unterm Strich für irgendwen lohnt, überhaupt neue Songs zu machen und überhaupt neue Sachen rauszubringen. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute wollen die Sachen hören, die irgendwie so alt sind wie sie selber und in Nostalgie schweben so. Und so für neue Sachen hab ich so das Gefühl, sind die Leute auch gar nicht mehr so offen.
Nein, es mag sein, aber Fakt ist, ja auch. Also wenn wir was Neues veröffentlichen, machen wir das in erster Linie erstmal für uns. Mhm. Also wir haben ja Musik nie irgendwie für irgendwelche Leute gemacht. Wir haben immer das gemacht, worauf wir Lust haben. Und wenn neues Material entstehen sollte und wir nochmal ins Studio gehen sollten, machen wir das in erster Linie erstmal für uns. Und ob das letztendlich eine Single ist oder ein komplettes Album oder einfach nur ein Video oder so, das mag mal dahingestellt sein.
Siehst du das selber auch bei dir, dass du nicht mehr so empfänglich für neue Sachen bist? Oder bist du jemand, der viel neue Musik hört?
Ach, also das ist bei mir so ein Auf und Ab. Ich habe manchmal so Phasen, wo ein Jahr gar nichts geht, wo ich auch viele alte Sachen höre und so. Mhm. Jetzt so die letzten 2-3 Monate bin ich alle 2 Wochen bei Cortex Records und kaufe mir eine neue Platte oder sowas. Also das ist bei mir ganz, ganz so unterschiedlich.
Mhm. Ja, es ist bei mir selber irgendwie, dass ich oft Probleme habe, wirklich komplett neues Material öfter als 2-3 Mal zu hören und mich da irgendwie wirklich mit zu befassen. So. Also zum einen aus Zeitgründen, zum einen, weil, wie schon erwähnt, Musik hören hat sich ja irgendwie auch so ein bisschen, ja, man sitzt halt nicht mehr zu Hause und hat Langeweile und hört sich mal so ein Album von vorne bis hinten an und liest ein Booklet durch. So, das macht man ja wirklich nur noch selten. So.
Genau, aber da ist ja Vinyl eine gute Sache, weil da beschäftigst du dich mit dem Produkt viel intensiver, als wenn du jetzt auf Spotify oder irgendwo was streamst, ja, und nach einer halben Minute weiterklickst.
Das stimmt
natürlich. Das ist ja nichts in der Sache am Musik hören, aber Vinyl ist dann nochmal so ein Produkt, wo du dich intensiver mit beschäftigst, finde ich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wo seht ihr euch so als Bands so heutzutage in dieser Punkrock-Szene? Ich meine, es sind ja viele Bands auch nachgekommen, so nach euch irgendwie, die jetzt so ihre ersten 5-6 Jahre auf dem Buckel haben. Es gibt so Bands, die jetzt wirklich schon 100 Jahre dabei sind, so, keine Ahnung, Slime oder halt auch die im erwähnten Toxoplasma, die jetzt auch schon in der 100. Besetzung irgendwie spielen, so. Denkst du, dass was denkst du, wie lange dieses ganze Punk-Ding so mit diesen Bands noch funktioniert? Also wie lange denkst du, gibt es noch Leute, die sich wirklich dafür, die offen dafür sind und auf Konzerte gehen so? Weil man sieht es ja auch irgendwie, dass sich in den letzten, also auch jetzt mal ohne Corona-Pandemie, in den letzten 10 Jahren so gefühlt alles irgendwie immer mehr halbiert hat, bis man am Schluss dann irgendwie so bei 10% von 100 ist, die man noch vor 30 Jahren erreicht hat. So,
das ist eine schwierige Frage. Also ich denke nicht, dass Punk tot ist. wird ja oft gesagt, Punk ist tot oder so. Das ist totaler
1978.
Quatsch. Ja, die Frage ist auch so, was ist überhaupt Punk und so? Und ich finde, dass es jede Menge neue Bands gibt. Mal dahingestellt, ob die mir gefallen oder nicht. Aber ich glaube, da gibt es schon eine Entwicklung. Und gerade auch so die ganzen 90er-Bands, zu denen wir ja auch gehören oder sowas, wenn die jetzt mal wieder ein bisschen live starten, glaube ich, dass da trotzdem immer noch eine Resonanz da ist. Also das hat man ja jetzt gemerkt an dem Release der Hoffnung oder so, dass da viele Leute sich melden, oh, ich fühle mich wieder zurückversetzt in die 90er und so. Und wenn diese Leute auf die Konzerte kommen, ist das doch schön.
Hoffen wir, dass die kommen.
Ja,
ja, es gibt auch viele Bands aus der Zeit, die jetzt wirklich extrem erfolgreich sind. So, ne? So kann man auch mal Alarmsignal erwähnen, die jetzt letztens auch mit dem neuen Album wieder irgendwo in den Charts eingestiegen sind und auch irgendwie mittlerweile so 500er-Locations voll machen. So, ne? Das, wenn man halt sieht, wo diese Bands halt herkommen ursprünglich, ist das wirklich schon ein Quantensprung.
Na klar.
Zeigt auch immer noch, dass auch wirklich kleine und, ja, sage ich jetzt mal wirklich so, wie soll ich das sagen, ohne dass es jetzt irgendwie zu beleidigend rüberkommt, aber wenn man sieht halt, was Alarmsignal, sage ich jetzt mal, 2005 dargestellt hat und was die Band heute darstellt, ist da halt wirklich eine enorme Weiterentwicklung vonstatten gegangen. So, klar, es sind auch viele Leute ausgestiegen und neue dazugekommen. So.
Ja.
Aber ich finde es immer bemerkenswert, auch eine Band wie Betontod, kann man jetzt mal drüber streiten, ob man das cool findet, was die Band so 2005 bis 2010 gemacht hat. So.
Ja.
Also auf diesen ganzen komischen Onkels Tribute Festivals spielen und so, haben sie sich auch selber schon zu geäußert. So. Ob man das, wie man dazu stehen kann, das habe ich den Faden verloren. Genau, also wenn man halt sieht, so was aus diesen Bands, die auf so einem Label wie dem eben erwähnten Nähe Stuttgarter Label sind, so was sich daraus halt auch entwickeln kann. So, also klar, viele Bands haben sich nach Release auf dem Album, auf dem Label aufgelöst, aber so vereinzelt sind heute wirklich immer noch Leute am Start davon. So. Und das finde ich eigentlich ein guter Schnitt. So.
Absolut, absolut. Und ich finde auch, dass das ja auch, da muss man ja einen Hut auch vorziehen. Also viele sagen ja jetzt vielleicht, Alarmsignal hat nichts mehr mit ihrem Ursprung zu tun oder hat vermutlich auch Hörer verloren, aber fünfmal so viele neue Hörer gewonnen. Und wenn du dir das letzte, wenn wir jetzt gerade bei Alarmsignal sind, dir das letzte Album anhörst, da können wir ja offen drüber sprechen, auch unterschiedliche Meinungen zu. Ja. Du hast letztens zu mir gemeint, dir ist das zu viel Background-Gesang und sowas, oder?
Zu viele. Ja, mir ist es persönlich einfach zu glatt und weiß ich auch nicht, so im Grundtenor irgendwie zu. Ja, also es hört sich an, als ob das Schiff schon lange gesunken wäre, bevor es überhaupt den Eisberg rammt. So
okay.
Irgendwie. Das ist mir von der Gesamtstimmung so, also zumindest die ersten paar Songs, die ich gehört habe, so ein bisschen zu, ja, nicht negativ ist das falsche Wort, aber auch irgendwie so, weiß ich nicht, so alles ist schlecht, aber wir schaffen das, so diese, ja, quasi, ja, fast schon so, ja, linker Pathos.
Verstehe.
Nennen wir es doch mal ganz, ganz blöd.
Wie du es meinst. Ja, mag sein, so empfinden das vielleicht viele. Aber wenn ich das Album jetzt musikalisch betrachte oder so, finde ich das mehr Punk wie
vieles andere. Kann man drüber schreiben. Kann auch sein, wenn es irgendwie anders aufgenommen wäre, keine Ahnung, wenn das jetzt bei Wally aufgenommen wäre, dass ich es total feiern würde. Kann natürlich auch sein, so, dass mich die Produktion einfach nur irgendwie nervt. So.
Mag sein.
Weiß ich nicht.
Aber rein musikalisch betrachtet, finde ich, das ist eine super Entwicklung und Punk hat für mich auch mit der Entwicklung zu tun. Ja. Wenn du jetzt in irgendwelchen Songs auf einmal Synthi einbaust oder so, was du ja Anfang der 90er gar nicht mehr gemacht hast, finde ich das super cool.
Ja, und wie stehst du so zu so Sachen, die man heutzutage ja öfter in der Szene sieht, so dass, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Alarmsignal, dass solche Bands dann auch irgendwie mit viel Tamtam irgendwie auch in die Charts einsteigen, mit so einer Box und so. Ist das sowas, was bei DDP funktionieren würde? Da habt ihr da nicht genug Fans für?
Boah, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Also dafür müssten wir jetzt was Neues veröffentlichen oder so, aber ich finde das nichts. Also ich stehe jetzt nicht auf so Boxen und sowas, aber es ist doch absolut okay, wenn jetzt eine Band wie Alarmsignal irgendwie höhere Ansprüche hat und was reißen will und dann eine Box veröffentlicht mit einem Aufkleber und einer Fahne und was weiß ich was. Finde ich jetzt nicht cool, aber ich finde es auch nicht schlimm.
Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich mir so, ja, sollen sie machen irgendwie, ich muss es ja nicht kaufen, ich bin ja quasi der Konsument, der entscheiden kann, wofür er sein Geld ausgibt. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie schon fast wieder schade irgendwie, dass man heutzutage irgendwie durch solche Sachen irgendwie, also ich meine so Chartsplatzierungen so, das man weiß es ja auch irgendwie, ne? Die Bands sagen immer, ja, es ist ihnen nicht so wichtig und oh, wir sind überrascht. Und aber man merkt ja auch irgendwie, ja, okay, wenn man dann irgendwie Platz 49 erreicht, dann kann man mal bei dem Festival irgendwie mittags um 4 spielen oder so. Mhm. Es hängt ja ganz viel dran auch irgendwie.
Genau.
Und gerade bei solchen Bands, die auch so in der Szene verwurzelt sind, fällt mir das halt manchmal schwer, irgendwie so ein bisschen mitzugehen und ihnen auch so eine gewisse Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal, auf weiter Flur irgendwie auch irgendwie so, ja, zu gönnen, ist jetzt das falsche Wort, aber ich bin oftmals irritiert dadurch, so, dass ich akzeptiere das irgendwie immer voll und ganz, aber auf der anderen Seite bin ich dann halt auch so ein Fan von wegen so, ja, früher war irgendwie mehr Punk oder so. Wie siehst du das so? Hast du das so mitbekommen in den letzten Jahren, so diese Entwicklung so?
Ja, sicherlich. Es hat auch einen bitteren Beigeschmack, da gebe ich dir total recht, weil du bist irgendwie Sklave dieser Musikindustrie und dieses ganzen Zahnrads, wo du da mitlaufen sollst. Aber du hast ja als Band nicht ewig Bock, vor 30 Leuten in Eisenhüttenstadt zu spielen und anschließend am Boden zu pennen mit fast 50 oder Mitte 40. Und wenn du dann in einem größeren Club spielen willst, auch vielleicht mal eine größere Gage haben möchtest, etc., höhere Verkaufszahlen, ich glaube, dann bleibt dir nichts anderes übrig, wie diesen Weg mitzugehen.
Ja. Obwohl es eigentlich auch irgendwie schade ist, dass man
es hat einen total bitteren Beigeschmack, aber ich finde es absolut legitim und kann da jede Band verstehen, die das irgendwie in diese Richtung macht. Und die Frage ist ja, inwieweit machst du es? Es muss ja immer noch cool sein. Mhm. Und wenn dann eine Band noch nebenbei viele andere Projekte unterstützt und da engagiert ist, ist das für mich absolut okay.
Ja, da gibt es auf jeden Fall auch Unterschiede so bei den einzelnen Bands. Ja, ich fand das Album, ich habe es ja auch gehört, kann man ja ruhig mal drüber sprechen, so, wir hatten ja auch beide privat schon mal drüber gesprochen, so, ich fand es ein bisschen, ja, der Vorwurf kommt überall, ne, so ein bisschen zu glatt halt auch irgendwie und die Songs auch so ein bisschen zu, ja, weiß ich nicht, negativ ist jetzt das falsche Wort, aber irgendwie so, das Schiff ist quasi gesunken, ohne dass es zuvor irgendwann den Eisberg gerammt hat. Also so fast schon so negative Grundhaltung so allem gegenüber. So, was jetzt nach der Corona-Pandemie auch und Ukraine-Konflikt und so, aber jetzt sind besonders, ja, überraschend kommt irgendwie, aber ich fand da ältere Platten doch wesentlich eingängiger für mich. So. Du fandest es ganz gut, ne?
Ja, es ist textlich sicherlich sehr düster und nachdenklich und so, ist mir aber dann im Endeffekt auch lieber wie ein stumpfer Sauftext oder ein Tritratrulala-Text. ich hab keine Ahnung. Ich werde am Freitagabend ins SO36 gehen, da spielt ein Alarmsignal und ich bin gespannt, was mich da erwartet.
Ja, viel Spaß schon mal an dieser Stelle.
Danke, danke.
Nippt an seinem Kaffee. Mhm. Ja, das waren doch auf jeden Fall schon mal ganz viele Informationen über das Vergangene und die Gegenwart und die Zukunft. Ja, bleibt zu hoffen, dass die Konzerte gut besucht sein werden und dass das ein oder andere Re-Release auf Vinyl nochmal kommt.
Ach, gibt's da vielleicht noch was?
Ja, ich weiß nicht. Okay. Man munkelt. Ist ja halt also immer viel Aufwand, dass die ganzen Artworks neu zu machen und ja. Müssen wir mal gucken.
Ich bin auch gespannt.
Dann auf jeden Fall danke schon mal für deine Zeit. Und ja, ihr an den Endgeräten, hört euch die Band an, falls ihr sie noch nicht kennt. Geht da mit einem clean Mindset ran. Wenn ihr die Band das erste Mal hört, hört euch alle Platten an, macht euch ein Bild davon. Und wenn ihr Bock drauf habt, kommt auf eines der kommenden Konzerte der Band ab nächst Anfang. Wann spielt ihr die ersten Shows? Im März?
März 26, ich, ne? Genau.
Ja. Ja. Ja, da sind auch alle möglichen Städte dabei. In allen Ecken der Republik spielt ihr. Im hohen Norden, im Süden auch.
Ja, bei Unterschleißheim, bei München, da ist was geplant.
Ja, genau. Von Norden bis zum Süden, alles dabei.
Alles und, dabei. Ja. Ein paar Festivals im Sommer.
So muss das.
So muss das. Danke für dein Interesse.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
Triff dich um und denkst an morgen, dass alles anders wird.